Sorry, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, aber wie ultra peinlich wäre es eigentlich gewesen, wenn sich die Mitglieder des Deutschen Bundestags im Juni 1991 bei ihrem Showdown im Alten Wasserwerk in Bonn mehrheitlich dafür ausgesprochen hätten, dass Bonn die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands wird. Ich meine, no offense, Bonn. Aber das war doch keine ernsthafte Option, oder? Tatsächlich gab es damals erstaunlich viele Politiker und Politikerinnen, die wollten, dass alles so bleibt, wie es war. Berlin könnte ja eine Hauptstadt zur Repräsentation werden. Der damalige Arbeitsminister Norbert Blüm verteilte persönlich Ja zu Bonn-Aufkleber. Nach mehr als 10 Stunden intensiver Diskussion kam es zur Abstimmung. 320 Stimmen für Bonn, 338 für Berlin. Echt unglaublich. Nur 18 Stimmen Unterschied. Zwischen dem Hauptstadtbeschluss und der dritten Love Parade 1991 lagen gerade mal 16 Tage. Die Stadt stand unter Strom. Eben noch im Standby-Modus, jetzt das neue, zukünftige Zentrum. Das hatte Auswirkungen auf alles. Auf die Hausbesitzerszene, die sich radikalisierte. Auf die Immobilienpreise. Auf die Bedeutung der einzelnen Stadtteile. Der Potsdamer Platz wurde schon bald zur größten Baustelle Europas. Baukräne prägten die Skyline. Neue Galerien, Museen, Kneipen und immer neue Clubs. Olympia-Bewerbung und No-Olympia-Protest. Ein wilder Ritt. Du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin. Und zur Love Parade. Mein Name ist Anja Schneider. Ich bin DJ und Produzentin aus Berlin. Herzlich willkommen.
The Story of Love Parade. Ein Original Podcast von 90s 90s. Das Radio für den coolen Sound der 90er.
Für die dritte Love Parade holte sich Dr. Motte neue Mitstreiter ins Boot. Leute, die mehr von Marketing verstanden. So wie Jürgen Lahrmann. Der war Herausgeber der Frontpage, der damals wichtigsten deutschen Szene-Zeitschrift für elektronische Musik und Techno.
Man kam schnell aufeinander zu und der hatte halt die Idee damals schon, dass die Love Parade größer werden muss. Und das ging natürlich optimal mit Frontpage. Ich wurde praktisch zur nationalen Promotion der Love Parade.
Während in Berlin 1989 knapp 150 Leute den Kudamm hoch und runter tanzten, hatte die Szene in Frankfurt schon ein eigenes Fanzine. Zunächst als Magazin für den legendären Techno-Club und später auch für die Flughafen-Disco Dorian Gray. Die ehemalige Yuppie-Disco entwickelte sich in den späten 80ern zu einem Acid- und Techno-Club. Manhattan wurde zum Epizentrum der neuen Tanzmusik. 1990 hatte die Frontpage schon eine Auflage von 15.000 Exemplaren. Als Jürgen Lahrmann, genannt GL, nach Berlin gerufen wurde, trat er entsprechend selbstbewusst auf.
Ja, das ist ganz lustig, aber die sind ja hier Jahre hinterher.
Lahrmann verwandelte die ursprünglich lokale Parade, die zunächst die Westberliner und nach dem Mauerfall die gesamte Berliner Techno-Szene zum Tanzen brachte, innerhalb nur eines Jahres in ein nationales Event.
Frontpage hat das im Alleingang groß gemacht. Wir haben die Wagen von anderswo her gemacht. Wir haben über die Plattenläden die Distribution gemacht, um andere Leute zur Love Parade zu locken.
Der Plan ging auf. Die Nachricht von der kleinen, feinen und ganz besonderen Parade erreichte die Szene im ganzen Land. Und plötzlich waren sie da. Die Wagen, die Floats, die rollenden Schiffe und die tanzenden Raver, die sie damit durch die Menge schoben. Ausgestattet mit großen Boxen und ordentlich Dezibel. Miriam Schäffler, Love Parade Urgestein der ersten Stunde, war damals mächtig beeindruckt.
Der Tieflader von den Frankfurtern, der war immer krass. Also die waren immer vollgedröhnt bis unter die bis unter die Haube, ne, so bis unter die Hupe und haben immer voll die krasse Musik gespielt, dass uns Berliner da echt die Ohren dröhnten.
Dank Jürgen und der Frontpage kamen die Raver aus ganz Deutschland. Denn auch wenn man anderswo in der Republik schon weiter war, so etwas wie die Love Parade, das war einmalig. Das gab es nur in Berlin. Und das zog Leute, wie sich Jürgen erinnert.
Und die Kölner, das waren ja die Wagen, die 1991 die ersten waren, die von außerhalb kamen und die dann so ein bisschen den nationalen Approach, dass es halt keine rein Berliner Veranstaltung war.
6000 Raver feierten am 6. Juli 1991 den Kudamm hoch und runter. Die Promotion durch die Frontpage veränderte alles. Plötzlich kamen Raver aus Frankfurt, München oder Köln nach Berlin. Und die Stimmung am Kudamm? Bestens und ausgelassen. Die Love Parade, ein Familienfest, ein Treffen Gleichgesinnter, eine wachsende Bewegung. Das war besonders. Davon konnte man gar nicht genug bekommen. Techno, Berlin und die Love Parade. Das würde groß werden. Richtig groß. Zumindest Insidern wie Jürgen Lahmann war das damals schon klar.
Damals drüber unterhalten und waren der festen Überzeugung, dass es irgendwann mal Millionen ziehen, Leute ziehen würde, weil es einfach so geil war. Mhm.
Vielleicht passierte es genau jetzt, in dem Moment, an dem den Machern klar wurde, dass hinter den Beats auch das große Geld am Horizont wartet. Der Moment, an dem es hinter den Kulissen vorbei war mit Love.
Es gab nie gute Stimmung zu keinem Zeitpunkt. Nein, es ist wirklich so, dass die Love Parade im Background die größte Hate-Veranstaltung ever war.
Die größte Hate-Veranstaltung ever. Ich erspare mir und euch die genauen Details dieses Konflikts. Es wäre echt ein Downer und dazu in all seinen Details irre kompliziert. Um die Angelegenheit stark zu vereinfachen, es gab zwei Lager unter den Love Parade-Machern. Auf der einen Seite Dr. Motte mit Kathi Schwind und Sandra Molzahn und auf der anderen Seite Jürgen Lahmann und Ralf Regels. Idealisten gegen Geschäftsleute. Was für mich erstaunlich an den Gesprächen mit Jürgen und Motte war, wenn ich mit einem der beiden auf den jeweils anderen zu sprechen kam, wurden die zwei nach wie vor ziemlich emotional. Und das nach über 30 Jahren. Die alten Wunden scheinen schlecht zu verheilen.
Der Motte, der ist sowieso außen vor, der hat vor allen Dingen null gearbeitet für die Veranstaltung. Der kam immer so 3 Minuten links, hat dann gesagt, ja, ist alles scheiße. Das war ein bisschen schwierig mit ihm.
Aus meinem Gespräch mit Dr. Motte weiß ich, dass er andersrum vieles, was Jürgen Lahmann und der inzwischen verstorbene Ralf Regels veranstalteten, nicht in Ordnung fand. Und dass er sich rückblickend wünschte, dass man Verträge hätte abschließen müssen. Hatten sie aber nicht. Vielleicht war es auch zu viel verlangt damals, als da dieser Rausch war, dieses Gefühl, dass sie mit dieser Musik und dieser Parade Massen bewegen würden. Vor allem, wenn schon bald Sponsoren wie die Zigarettenmarke Camel anklopfen würden. Die Taschen voller Geld. Jürgen Lahmann erinnert sich.
Camel war so verzweifelt. Camel war, wie wir es jetzt erst erfahren haben, komplett am Ende. Die haben jeden Monat 0,1 Marktanteil, heißt viele, viele Millionen Euro weniger Umsatz gehabt. Und dann kamen die zu mir und ich habe denen alles verkauft, was man überhaupt verkaufen konnte und habe mich dabei für einen der genialsten Geschäftsleute ever gehalten. Bam, bam, bam. Und ich dachte, geht es immer so einfach? Und im Nachhinein habe ich es auch erst erfahren, die hätten alles genommen, die hätten auch alles bezahlt. Ich hatte damals einen Beratervertrag, wo ich 10.000 D-Mark jeden Monat dafür gekriegt habe, dass ich meinen eigenen Scheiß gesponsert habe. Da muss man ja durchdrehen, sorry.
Schon nach der ersten Parade mit dem neuen Team 1991 waren die Gräben tief. Unüberbrückbar. Jürgen Lahmann.
Dann muss man einfach sagen, das Veranstalterteam, so schön die Parade war, aber man hat so gemerkt, dass dieses ursprüngliche Team komplett andere Vorstellungen hatten und alle im Prinzip bereits nach der ersten Love-Parade verstritten waren, und zwar bis aufs Blut.
Trotz des Streits hinter den Kulissen, trotz der Lagerbildung, die eigentliche Parade nahm keinen Schaden. Ganz im Gegenteil. Die Groove, eine weitere bedeutende Techno-Zeitschrift und für viele Raver so ein bisschen die Bibel der Szene, schwärmte von der Love Parade 1991. Da hieß es, es lag eine gewaltige Energie in der Luft. Nicht von ungefähr werden jetzt im Nachhinein Vergleiche zum legendären Woodstock-Festival laut. Ein Jahr später waren es dann schon 15.000 Raver. Nochmal zur Erinnerung. Nur 4 Jahre vorher waren es gerade mal 150. Eine Verhundertfachung. Und dabei sind die Voraussetzungen 1992 überhaupt nicht optimal.
Und da hatten wir ein bisschen Pech. Davor war 8 Wochen lang Hitze und Nullniederschlag. Und auf der Parade selbst gab es einen Wolkenbruch, der tatsächlich, wenn wir der BZ Glauben schenken dürfen, der größte war seit Aufzeichnung meteorologischer Daten. Es war wirklich so, dass das Wasser auf der Zufahrtsstraße bis 1 Meter hoch stand.
Okay, lieber Jürgen, so schlimm kann es ja auch nicht gewesen sein. Denn die sogenannte Regenparade war für Christian Kolbe, dem Designer des ersten Love Parade Logos, die beste Parade überhaupt.
Und diese Regen-Love Parade, die fand ich super berauschend, weil da war es schon zu Ende und dann das standen die Leute, die Wegeln standen, Wagen standen auch da, Musik spielte und das goss in Strömen und die Leute haben da wirklich in diesem Regen getanzt. Das war für mich das, was mich am meisten beeindruckt hat.
Auch DJ Mike van Dijk erinnert sich an den großen Regen. Und auch er sagt, das war für mich der beste aller Love Parade Momente.
Ein super, super heißer Tag. Mhm. Marusha hat gerade emceed und plötzlich ging der Regen los und dann schrie Marusha noch laut, und jetzt ist der Regen da! Und alle haben geschrien und der Regen war wie so ein Orgasmus tatsächlich auch.
...1993 verdoppelte sich die Besucherzahl. 1994 war sie erstmals 6-stellig. Und bis hierhin war das kein Problem. Ganz im Gegenteil. Die Love Parade-Veteranen der frühen Jahre träumten davon, dass möglichst viele Menschen mit ihnen tanzten. Friedlich, vereint, für eine bessere Welt. Auch DJ Wolle XTP ist in dieser Phase noch euphorisiert.
Es war so ein Aufbruch. Man hatte so das Gefühl, alle grinsten sich an und sagten so, ja, man fühlte sich extrem Zukunft. Mhm. Man hatte so das Gefühl, bei uns
passiert was
jetzt. Also bei uns ist jetzt, und wir werden immer mehr. Wir werden immer mehr irgendwie halt.
Fandst du das gut, dass wir immer mehr wurden?
Ja, auf jeden Fall.
Also, und auch, dass die Parade immer gewachsen ist?
In jedem Fall. Ich wollte die Welt visionieren. Ich wollte, dass alle Leute auf Techno tanzen und ich wollte, dass alle Leute irgendwie halt ekstatische Zustände und Trance-Erfahrungen haben, weil ich glaubte tatsächlich, dass dadurch die Welt eine bessere wird.
Ich kann Wolle da nur zustimmen. Denn irgendwann zu dieser Zeit begann auch meine ganz eigene persönliche Story of Love Parade. Ich wohnte damals in Köln. Aber nach einem Ausflug nach Berlin und einem Besuch im Tresor war mir völlig klar, ich muss dahin. Und nicht nur für ein Wochenende. Die Musik, die Szene, die Stadt, der Vibe, das alles wollte ich hautnah miterleben. Mittendrin sein. Also packte ich meine Sachen in meine alte Ente und fuhr los. Und ja, ohne Frage, die Love Parade war wirklich etwas Besonderes. Ein Fest, ein Ausnahmezustand. Ich war damals der festen Überzeugung, dass, wenn das alle so erleben würden, die Musik, dieses Gemeinschaftsgefühl, die Freiheit, dieses Miteinander, egal wo du herkommst oder wer du bist, dass die Welt dadurch ein besserer Ort werden kann. Davon bin ich bis heute überzeugt. Für die Macher wurde der Erfolg der Parade langsam aber sicher zur logistischen Herausforderung. Denn Dr. Motte und das Team wollten an der Kudamm-Route unbedingt festhalten. Die Westberliner Innenstadt musste deshalb einen wahren Ansturm der Raver überstehen. Denn die Love Parade wurde immer mehr auch zu einem internationalen Phänomen. Raver kamen nicht nur aus Deutschland, sondern zum Beispiel auch aus London. So wie 90s-90s-Fan Rupert.
I first heard about the Love Parade when I was raving in the UK.
Ich habe bei Raves in England von der Love Parade gehört. Der größte Rave, da musste man auf jeden Fall hin. Das war viel größer als in Großbritannien. Das wollte ich mir ansehen. Das Konzept der Love Parade hat mich voll überzeugt und die Begeisterung war ansteckend. Ich habe ein paar grandiose Love Parades erlebt.
I had some awesome Love Parades.
Mehr als 100.000 Menschen tanzten am Kudamm. Das war großartig. Und eine große Verantwortung. Und wenn ihr jetzt an Motte und Lahmann und an all die anderen denkt, die kamen aus der Szene, klar. Aber keiner von denen hatte einen Schimmer, wie man mit solchen Massen umgehen sollte. Das waren ja keine Veranstaltungsprofis. Die waren ja so irgendwie da reingeschlittert. In den früheren Jahren waren Sicherheitskonzepte einfach kein großes Thema. Doch das musste sich ändern. Denn diese Episode von Mark Reeder, der für sein Berliner Techno-Label MFS mit einem eigenen Wagen auf der Love Parade unterwegs war, das ist einerseits eine wilde, irre Geschichte. Und andererseits im Rückblick betrachtet natürlich auch wirklich gefährlich.
Die kamen in anderen Momenten so, sie dürfen nur maximal 30 Leute auf deinem Wagen haben. Und ich meinte, okay, ich hatte 300 Pässe verteilt. Und von dieser 300 Pässe haben jede eine Freund mitgebracht. So, oder zwei. Und dann siehst du dann dieses Image von meinem Wagen und es sieht aus wie so nur 2000 Leute auf einem Wagen.
Das rasante Wachstum barg Risiken. Und auch schon zu Kudamm-Zeiten gab es einen ersten schweren Unfall mit Hubschraubereinsatz. Die Love Parade 1994 stand unter dem Motto The Spirit Makes You Move. Das Jahr war vor allem in musikalischer Hinsicht ein Erwachen. Denn es war vorbei mit Musik, die in erster Linie für stroboskopgeschwängerte Keller produziert wurde. Die Musik, die 1989 noch von Dr. Motte aus den Clubs ans Tageslicht geholt wurde, war jetzt oldschool. Denn wenige Monate zuvor hatten die Österreicher Peter Kruder und Richard Dorfmeister ihre Platte G-Stoned veröffentlicht. Und damit hatten sie als Duo Kruder und Dorfmeister nicht weniger als ein neues Genre erfunden. Die elektronische Lounge-Musik. Das Dance-Album des Jahres 94 kam aber aus England. Dub No Bass With My Headman von Underworld. Techno wurde offener, genreübergreifender, irgendwie sympathischer. Die neuen Einflüsse aus Wien und London landeten auch auf den Floats der Love Parade in Berlin. Harmonische Flächen tauchten auf. Die Sonne wurde von der Musik umspielt. Trance, Sonnenblumenmusik. Das war massentauglicher, zugänglicher, grenzte nicht so hart aus und würde noch mehr Menschen anziehen. Magnetwirkung. Wenn Berlin jemals wirklich eine Reise wert war, dann im Sommer 1995. Denn da erlebte die Hauptstadt einen ganz besonderen Sommer. Vom 24. Juni bis zum 7. Juli 95 verhüllte das Künstlerehepaar Christo und Jean-Claude das Berliner Reichstagsgebäude mit aluminiumbedampften Polypropylengewebe. Geschätzte 5 Millionen Menschen kamen und staunten. Auf den Wiesen um das Gebäude feierten Jugendliche nachts ausgelassen kleine Partys. Die Verhüllung wurde zum Happening. Einen Tag später fand die Love Parade statt. Beide Events, so verschieden sie auch waren, zeigten, wie offen Berlin zu dieser Zeit war. Das politische Zentrum der Stadt, der Reichstag, verwandelte sich in ein Kunstwerk. Das kommerzielle Zentrum, der Kudamm, wurde zur Partymeile. Wobei, während die Aktion von Christo uneingeschränkt gefeiert wurde, bekam die Love Parade ordentlich Gegenwind. Der Spiegel schrieb: Die kühle Technik, das schrille Fiepen, die metallischen Rhythmen, das monströse Brummen, die flackernden Lichtspiele schließt jene aus, die das Ganze nur als Lärm und Chaos empfinden. Ein Tempolimit spaltet die Gesellschaft. 150 Beats per Minute. Wer langsamer hört, gehört nicht dazu. An anderer Stelle nannte der Spiegel die Love Parade den Karnevalsumzug der Techno-Szene. Und der hatte inzwischen ein großes Problem. Es wurde einfach zu voll. 90s-90s-Hörer Gustav erlebte das so.
Love Parade 95, das war im Rückblick wahnsinnig heiß und unsagbar voll. Ich weiß noch, dass ich einen kurzen Rock getragen habe, den habe ich von meiner Freundin damals ausgeliehen. Und es war auch mit dem kurzen Rock in der S-Bahn kaum zu ertragen, so viele Leute. Wir sind zum Wittenbergplatz gekommen. Eigentlich war die Parade ja auf dem Kudamm, aber ich glaube, wir haben die meiste Zeit vor dem KDW auf dem Wittenbergplatz uns aufgehalten, weil es einfach viel zu voll war, über die Straße zu gehen. Die Wagen sind überhaupt nicht durchgekommen oder nur ganz knapp ewig lang gewartet auf die Wagen. Es war so heiß, dass gegen Ende, so am Nachmittag, gegenüber vom KDW auf dem Platz Anwohner im dritten Stock ihre Fenster aufgemacht haben und haben Wassereimer runtergekippt auf die Menge. Und alle waren wahnsinnig begeistert davon. Es sind sogar Leute von den Ampeln wieder runtergeklettert. Die Ampeln waren ja alle besetzt mit Leuten, aber für so ein bisschen Wasser sind auch die wieder runtergekommen.
Auch 90s-90s-Moderator Rob Green erinnert sich, dass es einfach so viele Menschen waren.
Das ist eine Massenveranstaltung. Die Stadt war einfach zugeschissen mit Menschen.
Es war voll. Und voll gefährlich. Findet im Rückblick auch Mitveranstalter Jürgen Lahmann.
Das war nicht mehr feierlich und wir waren heilfroh, dass da nichts passiert ist.
Der Kudamm konnte nicht mehr. Und damit war klar, hier konnte im nächsten Jahr nicht wieder gefeiert werden. Alfons Wörlitz war der Polizist, der die erste Love Parade 1989 begleitete und ihre Entwicklung in den nächsten Jahren weiterverfolgte. Dass jetzt die Reißleine für den Kudamm gezogen wurde, fand er richtig.
Waren Sie denn bei einer der richtig vollen oder der letzten Love Parade auf dem Kudamm auch im Einsatz und haben das gesehen, dass so viele Menschen reingeströmt sind, dass die Straßen zu klein waren?
Ja. Es war ja auch nicht zu übersehen. Und ich kann nur in diesem Zusammenhang nochmal sagen, dass also da mit sehr Weitsicht gearbeitet worden ist. Wir müssen die Veranstaltung schützen. Und dazu gehört es also auch, dass man also dafür sorgt, dass Fluchtwege vorhanden sind, dass sie nicht gegeneinander laufen, dass sie abströmen.
Das heißt, der Hinweis, ein entscheidender Hinweis kam natürlich auch aus der Polizei, der Berliner Polizei, zu sagen, wir können das in dieser Form, auf dieser Strecke nicht mehr sicher gewährleisten.
Richtig. Das Ursprung ist, glaube ich, die Polizei gewesen, die da für die Sicherheit gesorgt hat.
Was jetzt? Wohin? Viele Ideen wurden diskutiert. Der Flughafen Tempelhof war im Gespräch, auch wenn der seinen Flugbetrieb noch gar nicht eingestellt hatte. Wirklich realistisch war das nicht. Durchaus ernsthafter rückte die Autobahn 100 am Autobahndreieck Funkturm als mögliche Location ins Visier. Die Autobahn ist zwischen Kudamm und der Abfahrt Avus vierspurig. Platz gab es also reichlich. Zudem waren die Berliner Messe und das riesengroße ICC, das Internationale Kongresszentrum Berlin, in Laufweite. Die hätte man ebenfalls einbinden können. Einige Stimmen verurteilten den Plan, denn damit wäre die Love Parade abgeschoben in ein Niemandsland aus Asphalt und Leitplanken. Doch es gab auch viele Befürworter, die fanden, das Westberliner Zentrum wäre immer noch ganz nah und trotzdem würde die Parade hier niemanden stören. Ebenfalls im Gespräch die Karl-Marx-Allee, die Paradestraße im Ostteil der Stadt. Im Mai 89 hatten hier noch über 700.000 DDR-Bürger Honeckers Panzerkolonnen zugejubelt. Die Strecke war also erprobt, was große Menschenansammlungen betraf. Eine weitere Alternative: entlang der Spree, an der heutigen Eastside Gallery. Entlang der ehemaligen Mauer bis zum Alex. Der Kölner DJ und 90s-90s-Fan Marfum Bey
wohnte zu dieser Zeit in Berlin und war ein glühender Verfechter dieser Route.
Also ich denke mal, der Alex hat es sehr gut angeboten. Da waren ja schon zu DDR-Zeiten Großparaden, da hätten mal locker 1 Million Leute hingepasst.
Die Optionen beflügelten die Fantasie der Raver. Doch die Stadt Berlin liebte die Love Parade schon jetzt nicht mehr. Innensenator Dieter Heckelmann hatte die Love Parade schon 1995 gar nicht erst genehmigen wollen. Das lag auch damals schon an einem echten Klassiker unter den Love Parade-Problemen: dem Müll. Ein Recycling-System wie den grünen Punkt gab es noch nicht. Dosenpfand auch nicht. Alles ging ungetrennt in die grauen Tonnen. Heckelmann damals gegenüber der Tageszeitung: Gerade deshalb unternehmen wir alle Anstrengungen, um ein Bild zu präsentieren, das Berlin nicht als Schmuddelmetropole, sondern als wahre Hauptstadt Deutschlands ausweist. Die Love Parade schien also nicht zur wahren Hauptstadt Deutschlands zu gehören. Berlin- und Musikexperte Tim Renner kann rückblickend nur den Kopf darüber schütteln, wie sehr Berlin nicht verstanden hat, wie wichtig die Love Parade für sie war.
Die war wahnsinnig wichtig für die Stadt Berlin, nur dass die Stadt Berlin, da ist sie gut drin, das eigentlich gar nicht so richtig erkannt hat.
Am Ende fiel eine mutlose Entscheidung für eine Route ohne jedes urbane Flair und mitten durch einen Park. Die Straße des 17. Juni. Für Jürgen Lahmann ein großer Fehler.
Sollte eine Demonstration sein, wir sind eine Kultur, dann werden wir in den Park abgeschoben.
Doch selbst dieser Fehler würde den Siegeszug der Love Parade nicht stoppen. Denn was in den nächsten Jahren passieren würde, brachte nicht nur die Love Parade und die neue Veranstaltungslocation an ihre Grenzen, sondern die gesamte Stadt. Die Autobahn nach Berlin, ein einziger Stau.
Also das war schon so 200 Kilometer vor Berlin der erste Stau. Dann steht man dann da wirklich Stop and Go und die Party ging schon auf den Autobahnen los.
Überfüllte U- und S-Bahnen, Raver campen mitten in der Stadt. Ausgebuchte Hotels, das Fernsehen überträgt, alle sind dabei. Sodom und Gomorra im Tiergarten.
Egal, wo du hinschaust, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ja, im Tiergarten wurde gebumst, da wurde gekifft, geraucht. Es war Berlin, war Anarchie während dieses Wochenende. Ja.
Was in der zweiten Hälfte der 90er passieren wird, ist widersprüchlich und schwer in Worte zu fassen. Es wird nicht weniger als der absolute Wahnsinn. Im Guten wie im Schlechten. Ich weiß das selbst noch. Es war wie ein Rausch, wie verliebt sein, wie eine unglaubliche Party, die einem ein Dauergrinsen aufs Gesicht zauberte. Und auch wenn das unmöglich scheint, es war zugleich auch ein ungeahnter Ausverkauf und eine bis dahin nie gesehene Kommerzialisierung. Viele aus den ersten Tagen wenden sich enttäuscht ab und gründen eine Gegenbewegung. Die Hate Parade.
Auf dem ersten Hate Parade Flyer war auch quasi das Logo von der Love Parade mit diesen ganzen Herzchen, nur dass wir halt Handgranaten genommen haben.
Berlin am Limit. Das nächste Mal bei The Story of Love Parade. The Story of Love Parade ist ein 90s Original Podcast mit mir, Anja Schneider. Autoren dieser Folge: Henrik von Bodenhausen und Clemens Burkholdt. Produktion: Alexander Breest. Teilt den Podcast auf Facebook und Insta mit euren Freunden. Gebt uns Feedback und eure Love Parade-Erinnerung per Mail an loveparade@90s90s.de, in der kostenlosen 90s90s App oder auf 90s90s.de. Da gibt's auch mehr Hintergrundinfos, Videos und Fotos zur Love Parade.
The Story of Love Parade, ein 90s Original Podcast. Die Musik der Love Parade hört ihr 24/7 in einem eigenen Radio. 90s Love Parade. Jetzt entdecken in der App und im Web. 90s90s.de.